Ich will euch belehren über die Hand Gottes. Was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. So heißt es in Hiob 27, Vers 11. Und dem möchte ich mich anschließen. Bei der Tempelweihe hat der König Salomo gebetet, was du David verheißen hast. Du hast es mit deinem Munde geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt. Der Mensch ist ja durch die Hände in einer bestimmten Weise ausgezeichnet von Gott. Diese unsere Hände sind ein hochkomplizierter, wohlkoordinierter Tast- und Greifcomputer. Sie werden ja schon einmal gesehen haben, wie man mit einem Roboter versucht, das nachzubilden, aber das kann kaum gelingen. Und deshalb redet auch die Heilige Schrift vieles von den Händen Gottes. Und ich kann heute Abend nur einen kleinen Ausschnitt davon geben und immer wieder nur dazu anregen, dass wir mit einer Konkordanz einmal solche Themen auch zu Hause nacharbeiten. Wir werden dabei einen großen, kostbaren Gewinn haben. Und wie sehr wir durch unsere Hände ausgezeichnet sind, das weist bereits unser Wortmaterial aus im Deutschen. Wir reden vom Handeln und vom Behandeln durch einen Arzt, auch wenn die Ärzte das heute kaum noch tun, dass sie mit ihren Händen an einem Patienten herumtasten oder ihn abhören, das macht man heute vornehmer. Aber in früherer Zeit war das wirklich eine Behandlung. Wir sprechen von einer Handlung oder von einer Verhandlung. Auch darin steckt das Wort Hand. Man hat sich ja am Ende einer solchen Verhandlung, selbst wenn es Viehverkäufer waren, die Hand eingeschlagen. Wir reden ganz allgemein vom Handel und Wandel. Und von den Händlern, ja sogar von den Händeln, da wird's allerdings gefährlich, wenn Streitereien entstehen und unsere Hände in einer anderen Weise tätig werden. Unsere Hände können greifen, ergreifen, tasten, fühlen, morden, liebkosen, beten, arbeiten, verteidigen, schreiben, das ist ein höchst komplizierter Vorgang, ja sogar Orgel spielen. Und ich bewundere immer wieder diese Leute, die das können und die ihre Hände und Finger dabei nicht verwechseln und zusätzlich noch mit den Füßen die Bässe treten. Sie kennen vielleicht das Bild von Michelangelo von der Erschaffung Adams. Er hat das ein wenig anders dargestellt, als es die Bibel berichtet, wo Yahweh Elohim, der Herr Gott, uns vor Augen gestellt wird, wie er aus der Materie, aus dem Ton der roten Erde Adam gebildet hat und schließlich durch seinen Geisthauch mit Leben begabt und vollendet hat. Michelangelo hat es so dargestellt, dass Adam noch scheinbar leblos liegt, mit einer müde ausgestreckten Hand und wie der lebendige Gott von der anderen Seite mit seinem Finger diesen Finger Adams berührt und wie dann der Lebensfunke überspringt. Auch ein gutes Bild. Und ich würde mir wünschen, dass heute durch das Wortmaterial der Heiligen Schriften auch bei uns ein Funke überspringt aus dem Heiligtum und aus den Gedanken Gottes. Wenn wir von den Händen Gottes und Jesu Christi sprechen, da denken wir zuerst natürlich an die durchgrabenen Hände unseres Herrn Jesus Christus, der im Psalm 22, 17 gebetet hat, und wahrscheinlich hat er diesen ganzen Psalm am Kreuz gebetet: Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umringt, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Und diese beiden Wörter, umzingelt und durchbohrt, bilden im Hebräischen die genaue Mitte von Psalm 22. Sie sind also der Dreh- und Angelpunkt des Leidens Jesu Christi, weshalb die jüdische Synagoge nach Christus versucht hat, diesen Satz von den durchbohrten Händen und Füßen durch eine andere Punktierung zu ändern, damit im Text etwas anderes erscheint. Aber alle griechischen Übersetzungen des Alten Testamentes, die ja durch Juden geschehen sind, vor Christus, haben diesen uns bekannten Text. Ja, die durchbohrten Hände Jesu. Die Emmausjünger haben ja, nachdem sie den Herrn eingeladen haben, mit ihnen noch ein Abendessen zu genießen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Als er dann im Namen Gottes, des Königs der Welt, das Brot, das ihnen vorgesetzt war, gebrochen hat, haben sie ihn erkannt an seinen durchbohrten Händen. Und das wird einmal dem Volke Israel geschehen, wenn sie nach der Schlacht um Jerusalem, Sacharja 12, die sie im Namen Gottes siegreich gegen die umliegenden arabischen Völker, die Völker des arabischen Halbmondes, gewinnen werden, dass sie dann durch das Eingreifen Gottes, der sie in dieser Auseinandersetzung errettet hat, emporschauen werden zu dem, den sie durchbohrt haben. Ich möchte Ihnen hierzu ganz kurz aus Hohelied 5 eine Stelle vorlesen, ohne dass ich Ihnen das im Einzelnen auslegen will, denn dann säßen wir in 2 Stunden noch hier. Dort sagt die Braut, und das ist der Zustand des gegenwärtigen Volkes Israel: Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, und das ist Yahweh, der Felsen Israels, der Christus, der Messias. Er klopft. Tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voller Tau, meine Locken voll Tropfen in der Nacht. Es ist also die Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Der Tag des Reiches ist noch nicht angebrochen, wo der Messias, der Bräutigam Israels, sich unüberhörbar zu Wort meldet, obwohl er noch draußen vor der Türe steht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, sagt die Braut, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Und nun hatten ja die alten Türen so etwas wie einen riesengroßen Briefkasten. Vielleicht haben Sie das einmal an alten Türen gesehen, eine Öffnung. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres ward seinetwegen erregt. Was haben Sie gesehen? Die durchbohrten Hände des Messias, des Bräutigams. Das Wort Hand, Yad, besteht aus 2 Buchstaben, Jod, der Eidschwur, die Hand des Eidschwures, und Dalet, die Türe. Also der durch die Türe hindurch gereichte Eidschwur Gottes in den Wunden des Gekreuzigten. Da wundern wir uns nicht, dass die Braut im Innersten erregt wird. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe, und meine Finger von fließender Myrrhe an dem Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, und nun geschieht etwas, Das ist entsetzlich, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war fassungslos, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Was ist das für ein Bräutigam? Den hätte ich, wäre ich die Braut, in die Wüste gejagt. Und nun beginnt das, was die Heilige Schrift die Drangsal Jakobs nach der Erweckung des Volkes Israel nennt. Nachdem sie emporgeschaut haben in einer ersten Erneuerung in Jerusalem zu dem, den sie durchbohrt haben. Jetzt läuft die Braut in die Gassen Jerusalems hinaus und dort sind die Wächter, die in der Heiligen Schrift Geistermächte darstellen, und von ihnen heißt es, es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen, sie schlugen mich, verwundeten mich. Züchtigung Israels am Ende der Tage. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Da wird endlich der Schleier, der auf dem Herzen der Juden liegt, sodass sie in den Schriften des Alten Bundes den Messias noch nicht erkennen können, weggerissen, vollends weggerissen. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe. Und dann singt diese Braut ein Lied von dem Geliebten, das ich jetzt nicht mehr lesen möchte, das mich immer wieder erinnert an die Erscheinung Jesu in Offenbarung 1. Wie er ausgezeichnet ist, der Bräutigam, vor Zehntausenden von Engelmächten. Was ist das doch für ein Kapitel? Eine ganze endzeitliche Prophetie. Ja, da sehen Sie also die Hand, die durchgrabene Hand durch die Türe gereckt. Und da möchte ich gerade noch lesen aus Offenbarung 1. Dort ist ja der Repräsentant Israels, der Apostel Johannes, der dort die Herrlichkeit Jesu Christi sieht, wie er sie haben wird bei seiner Wiederkunft. Die Herrlichkeit seiner Epiphanie, seiner Erscheinung am Ende der Tage. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 16b, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtete in ihrer Vollkraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also noch einmal, Johannes als Repräsentant Israels und als seine prophetische Darstellung. Vor der Erscheinung Christi am Ende der Tage. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nur ja nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Hades in meinen Händen. Die Handauflegung des erhöhten Herrn über Johannes, die rechte Hand, die der Christus auf seinen Jünger legt und damit gleichzeitig in einer prophetischen Vorausdarstellung auf sein geliebtes Volk Israel. Zweitens, es gibt ja eine okkulte Handlesekunst, vor der ich nur warnen kann, wo man dann die Zeichen in unseren Händen deutet, eine Lebenslinie, an der man ablesen will, wie alt ein Mensch wird, eine Liebeslinie und eine Herzlinie. Man will sogar Krankheiten darin entdecken. Ich möchte aber heute Abend Sie doch mitnehmen zu einer Handlesekunst. Und zwar wollen wir einmal sehen, dass Israel und mit ihm auch wir in Gottes beide Handflächen unauslöschlich eingezeichnet sind. Und da sind wir gespannt, was da für eine Lebenslinie erscheint, für eine Liebeslinie Gottes, für eine Herzlinie, die von dem Herzen und der Barmherzigkeit des lebendigen Gottes spricht. Wir stellen uns die Frage, was kann man in Gottes Händen in Bezug auf Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft Israels lesen? Jesajas 49, ab Vers 14. Und Zion sprach, Jahwe hat mich verlassen, und der Herr hat meiner vergessen. Ja, so könnte es wirklich manchmal aussehen, auch in unseren Tagen. Könnte auch ein Weib ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen? Ich werde deiner nicht vergessen. Ein doppeltes Ich, das uns erinnert an die doppelten Eidschwüre Jesu, die 26 Mal in den Evangelien aufgezeichnet sind, allein im Johannesevangelium 25 Mal. Ja, im Hebräischen, sollten selbst diese vergessen, ich werde deiner gewiss nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Versuchen Sie einmal, die Linien in Ihren Handflächen zu tilgen, auszuradieren, auszumerzen. Das wird Ihnen kaum gelingen. Das könnte nur geschehen durch Zerstörung der Hände. Und so ist Israel in die Handflächen Gottes gleichsam unauslöschlich eingezeichnet. Dann sagt dieser Gott, deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir hinweg. Ach, dass es nur bald geschehen möge, auch aus Judäa und Samaria. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Das ist natürlich ein Blick auf den Beginn des Messiasreiches. So wahr ich lebe, spricht Jahwe, du wirst sie alle wie ein Geschmeide anlegen und dich damit gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wirst du zu enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden ferne stehen. Dann wird ganz Israel aus allen Völkern dieser Welt zusammengeführt. Dann werden auch die Stämme des sogenannten verlorenen Israels, die 10 Stämme, wieder herbeigebracht, wie es mindestens 10 Prophetenstellen im Blick auf das Messiasreich weissagen. Und zwar in aller gebührenden Klarheit, sodass es dann heißen kann, ganz Israel wird errettet werden. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng. Mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Diese Platzerweiterung durch den Messias im Tausendjahrreich. Und dann werden durch Auferstehung auch Israel Menschen geboren werden aus dem Tode. Denn Israels Annahme wird nichts anderes sein, als geradezu leben aus Toten. Und das müssen wir ganz buchstäblich nehmen. Ja, liebe Geschwister, das alles kann man in Gottes Händen lesen, wo Israel eingezeichnet ist und in denen auch wir eingezeichnet sind. Untilgbar, unauslöschlich. Drittens, die bergenden und geschlossenen Hände Gottes. Vielleicht haben Sie einmal ein Bild gesehen von zwei Händen, die einen jungen Vogel aufheben und bergen und nach Hause tragen, um ihn großzuziehen. Wir haben kürzlich einen Film gesehen von einem Hüttenwirt in Osttirol, den wir sogar einmal kurz kennengelernt haben, aus der dortigen Sayat-Hütte im Wirgental, wie er dort ein ganz bestimmtes Erlebnis hatte mit einer riesigen Lawine, die eine ganze Gemsenherde verschüttet hatte. Und dann schaute aus der Lawine noch das Köpflein einer jungen ganz heraus. Und dann hat dieser Mann, Friedel Kratzer, diese Gams ausgegraben aus der Lawine mit viel Mühe und hat dann das Gämslein in die Sayat-Hütte getragen und es dort großgezogen. Und dann wurden Bilder gezeigt, wie dann später die wiedergenesene Gams ihn ständig begleitet hat, wo er ging und stand, in und außerhalb der Hütte. Und es war wirklich furchtbar schwierig, dieses Tier wieder auszuwildern. Ja, die bergenden Hände Gottes. Da musste ich daran denken. Holi 2,6. Seine linke ist unter meinem Haupt. Seine rechte umfasst mich. Und dazu hören wir ein Wort des Herrn Jesus aus Johannes 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, das heißt Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung. Und sie gehen keineswegs verloren, ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als das All. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins, oder ich und der Vater sind Wesens eins. Ja, was stimmt denn nun? Sind wir geborgen durch die Hände Jesu, oder sind wir geborgen gar durch die Hände des Vaters, aller Vaterschaften? Da müssen wir Folgendes sagen. Die Hände Jesu umschließen uns. Und die Hände Jesu sind umschlossen von den Händen des Vaters. Das ist ein doppelter Schutz. So wie in Kolosser 3 geschrieben steht, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, dann suchet, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Richtet euer Sinnen und Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist verborgen, zusammen mit dem Christus in Gott. Also der Christus ist verborgen in Gott und wir in Christo sind ebenfalls verborgen in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wunderbar, die Hand des Vaters umschließt Jesu Hand und wir sind auf diese Weise in Jesu Hand und in der Hand des Vaters. Und wir können hier nur sagen und immer wieder uns selbst und andere auffordern, Gott ehrt nichts so sehr, als wenn wir ihm völlig in dieser Sache vertrauen. Und der Apostel Paulus konnte das wunderbare Wort sagen, denn ich bin voll gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf in der Lage ist, uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Wunderbar ist das, dass wir geborgen sind in den Händen Gottes und in den Händen Jesu. Und dass diese seine Hand zugleich ein Schatten für uns ist, so wie es immer wieder in den Psalmen heißt, etwa im Psalm 121, siehe der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er, Yahweh ist dein Hüter, Yahweh ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dann dürfen wir an die Sonnenglut des Orients denken, da ist es ja so, wir freuen uns, wenn die Sonne scheint, aber haben Sie bitte einmal 50 Tage Sonne und dann in der Wüste, dann verfluchen Sie die Sonne. Nicht? Und da ist man dann dankbar für jeden Schatten eines Baumes oder eines Felsens. Die Hände Gottes sind Schatten für uns in der Drangsalshitze, sodass wir erquickt werden und aufatmen können. Wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, der wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Da steht in der Apostelgeschichte 5 eine ganz eigenartige Geschichte. Wir möchten fast meinen, das sei Magie. Die ersten Christen haben immer wieder geschaut, wo der Apostel Petrus entlang käme. Und sie haben sich ausgerechnet, wohin sein Schatten fiele, wenn er in der Sonne liefe. Und da haben sie die Kranken herbeigeholt und haben sie in den Schatten gelegt, damit, steht dort, wenn der Schatten des Petrus auf sie fiele, sie geheilt würden. Ob das geschehen ist, wird nicht berichtet. Aber es darf uns ein Beispiel, ein Modell, ein Gleichnis sein. Petrus heißt der Felsen. Der Felsen in der Wüstenglut, unser Herr Jesus Christus. Und der Schatten, den er wirft. Und der Schatten, in dem wir sitzen und uns geborgen fühlen und uns erquicken dürfen in der Drangsalshitze, in all unseren Leiden und Gebrechen, die wir mit uns tragen. Viertens, die ausgestreckten Hände des Gottesknechtes Jesus. Der Gottesknecht streckt seine wunderbaren, liebenden, heilenden und segnenden Hände aus und berührt uns. Ich darf Ihnen hier einmal aus Markus 1 ein Wort vorlesen. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, Vers 40, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er appelliert also an den Willen Jesu. Jesus aber innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Wissen Sie, da muss man einmal Aussätzige gesehen haben, mit ihren eitrigen, tiefen, blutenden, entsetzlichen Wunden und muss etwas wissen um die ansteckende Kraft dieser Krankheit. Da geht Jesus hin und berührt die Wunden dieses Aussätzigen, innerlich bewegt. Da möchte ich Ihnen doch sagen, Jesus war kein Computer Gottes, kein ferngeleiteter, über Telekinese Gottes geleiteter Mann, der hier funktionierte wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern Jesus vergoss Tränen, als er hörte, dass sein Freund Lazarus krank sei oder gestorben sei. Hernach an seinem Grabe vergoss er Tränen. Und wie oft hören wir von ihm, dass er innerlich bewegt und erregt war in seinem priesterlichen Herzen. Nicht zuletzt in Gethsemane, als er zu dem Gott schrie, der ihn aus dem Tode erretten konnte. Mit Schreien und Flehen, Gebet und Tränen, wie es uns Hebräer 5 sagt. Jesus innerlich bewegt. Und während er redete, wich alsbald der Aussatz von ihm, und er war gereinigt, und er bedrohte ihn und schickte ihn alsbald fort und spricht zu ihm, siehe zu, sage niemandem etwas. Das heißt, verrate niemandem mein Messias-Geheimnis. Natürlich musste er sagen, dass er geheilt worden ist. Das wäre ja absurd gewesen. Sondern gehe hin, zeige dich nach dem Gesetz, dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Vielleicht haben wir auch schon einmal solche Gottesstunden gehabt und erlebt, wo der Finger Jesu, wo der Finger Gottes uns berührt hat. Des Gottes, der unseretwegen innerlich bewegt war. Und diese großen Gottesstunden, wo auch unsere Wunden geheilt worden sind, die dürfen wir niemals vergessen. Wie jene, von denen der Apostel Petrus redete, dass sie die Reinigung ihrer vorigen Sünden vergessen haben und darum keine Frucht für ihn bringen. Und wir wollen darum bitten, dass wir immer wieder einmal eine solche Gottesstunde erleben, wo wir den Finger Gottes, die Hand Gottes spüren. Die ausgestreckten Hände Jesu, da gibt es eine ausgestreckte rechte Hand zu segnen und zu heilen und eine linke Hand Gottes im Gericht. Lesen Sie die ganze Schrift durch. Sie werden das immer wieder bestätigt finden. Seine Rechte heilt und belebt uns. Seine Linke ist gegen die Feinde ausgestreckt, um uns vor ihnen zu bewahren. Wenn wir wüssten, wie oft uns die Linke Gottes vor unseren Feinden auch in der unsichtbaren Finsternis schon bewahrt hat, dann gingen unsere Herzen über vor Lobpreis und Dank. Sie dürfen es glauben. Auch wenn man den absoluten Sieg Jesu verkündigt und die absolute Niederlage aller seiner Feinde unter der Führung Satans, dann kann man manchmal ein Liedlein singen von der mobilisierten Gegenwehr der Finsternis. Ich jedenfalls kann das gelegentlich. Und dann sind wir dankbar für die Bewahrung Gottes, der seine Linke ausstreckt gegen die, die ihn hassen. Und da gilt wirklich Hebräer 10, 31, dass wir in unseren Kreisen gar nicht so gerne zitieren. Zu fürchten ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn er richtet. Und dazu ein Wort aus Psalm 138, wo von diesen beiden Händen Gottes und ihren Aktionen die Rede ist. Psalm 138, erst einmal Vers 3. An dem Tage, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mich ermutigt. In meiner Seele war auf einmal Kraft. Ach ja, das darf ich bekennen. Wenn man ein irdenes Gefäß hat, das von Schwachheit gekennzeichnet ist und es dann doch erlebt, dass oft in der allerletzten Minute bei einem Dienst die Kraft Gottes zum Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Jesu uns erfüllen kann, damit eines geschieht, dass sich herausstellt, dass die Kraft von Gott kommt und nicht von uns, dann kann man sagen, du hast mich ermutigt. In meiner Seele war auf einmal Kraft und ich weiß überhaupt nicht, woher die Kraft kommt. Sie kann nur von dir kommen, von oben. Das ist die rechte Hand Gottes, die uns berührt, die Hand des Gottesknechtes Jesus. Und dann Vers 7 bis 8. Wenn ich inmitten der Drangsal wandle, wirst du mich beleben. Wider den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, die linke Hand. Und deine rechte wird mich retten. Jehova oder Yahweh wird es für mich vollenden. Yahweh, deine Güte währt ewiglich. Lass nicht los die Werke deiner Hände. Was ist das doch für ein wunderbares Gebet. Im Blick auf uns, aber auch im Blick auf alles Erschaffene. Lass nicht los die Werke deiner Hände, die du erschaffen hast. Ja, es ist wahr. Zu fürchten ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und doch gilt das eine, was der König David einmal gesagt hat. Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, sondern lieber in deiner Hand und sei es zum Gericht. Sie wissen ja, was dort geschah, dass David im Übermut und Hochmut, um seine Macht zu demonstrieren, das Volk gezählt hat, alle waffenfähigen Männer, obwohl er zuvor von Männern Gottes davor gewarnt worden ist. Und dann kommt der Prophet Gad zu ihm und sagt, du darfst wählen. Gottes linke Hand ist gegen dich ausgestreckt. Entweder 7 Jahre Hungersnot über Israel oder 3 Monate Flucht vor den Feinden und eine vernichtende Niederlage oder 3 Tage Pest als das Schwert Jahwes durch den Engel Jahwes. Da hat David gesagt, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, sondern in Gottes Hand. Und es gab durch die Pest in jenen 3 Tagen 70.000 Tote. Da lag David am Boden, hat geweint und hat geschrien, mein Gott, lass doch diese Kinder in Ruhe. Ich habe gesündigt. Und der Plage ward gewehrt. Und dort, wo er gebetet hat, auf der Tenne Araunas, wurde später der Tempel errichtet. Fünftens, seine Hand stützt uns und auch sein Volk Israel, wenn wir zu straucheln drohen. Jakobus hat ja einmal gesagt, wir straucheln alle oft. Und da sind wir wie die kleinen Kinder, die noch nicht gelernt haben, in den Schuhen des Friedensevangeliums zu laufen, die für uns bereitgestellt worden sind in der Waffenrüstung Gottes. Und dann straucheln wir. Das kennen wir alle. Aber seine Hand stützt uns, damit wir nicht zu Fall kommen und liegen bleiben. Psalm 121, Vers 3. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Und das Wort des Herrn Jesus aus Judas 24, das ich einmal in der Ich-Form zitieren will, damit es persönlicher für uns wird. Ich kann dich ohne Straucheln bewahren und dich vor meiner Herrlichkeit tadellos darstellen mit Frohlocken. Nun einmal im Blick auf Israel. Jesajas 41, Vers 8 bis 14. Jesajas 41, 8 bis 14. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, und zu welchen ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit, damit du nicht strauchelst und damit du nicht zu Fall kämest. Siehe, es sollen beschämt werden und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Ja, das wird geschehen. Wenn wir Israel heute anschauen, auch wenn es noch nicht an dem Ziel ist, zu dem Gott es durch die Drangsal zubereiten will, dann kommt uns dieses Wort in den Sinn. Alle werden beschämt werden, auch Herr Arafat und all seine Todeskommandos. Und er schult ja sogar die Kinder im Kindergarten schon, dass sie mit Sprengstoffgürteln üben, mit Attrappen üben und sich fotografieren lassen, damit sie einst Märtyrer werden. Siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden. Wo sind sie geblieben? Die Männer, die mit dir hadern, Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Denn ich, Yahweh, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht Yahweh, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ja, seine Hand stützt uns und stützt sein Israel und führt uns der Vollendung entgegen und krönt uns schließlich an jenem Tage. Wissen Sie, als der Hirte sein verlorenes Schaf rettete aus dem Dornenbusch, da hat er es nicht nach wenigen Schritten niedergesetzt und hat zu ihm gesagt, du faules, liederliches Tier, jetzt stell dich gefälligst mal auf deine Beine und mach, dass du nach Hause kommst. So wie es uns manchmal Prediger des Gesetzes sagen, auch in der Gemeinde Gottes. Sondern er hat das Lämmlein auf seine Schultern genommen und hat es nach Hause getragen. Bis zur Vollendung. Der Herr Jesus trägt uns hindurch und er setzt uns nicht irgendwo am Wege ab und sagt, nun sieh, wie du selber weiterkommst. Sondern er möchte, um mit dem Apostel Petrus zu sprechen, dass wir das Ende des Glaubens davontragen. Und da darf ich Ihnen sagen, das ist eine falsche Übersetzung, denn unser Glaube endet nie. Da steht nämlich, dass wir die Vollendung des Glaubens davontragen. Und so trägt er uns bis zur Vollendung hindurch. Denn von ihm steht geschrieben, Psalm 78, 72, und er weitete sie nach der Vollkommenheit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände führte er sie. Ein wunderbarer Hirte, dessen Hand uns stützt, damit wir nicht straucheln und der uns hindurchträgt bis zur Vollendung und uns krönt. Auch Israel wird dereinst eine prachtvolle Krone sein, in der Hand Jahwes und ein königliches Diadem in der Hand seines Gottes, wenn die große Vermählung stattfindet zwischen ihm und seinem Weibe Israel, die wir die Hochzeit des Lammes nennen. Noch ein nächster Punkt. Jesu Hände reinigen und läutern uns. Wir waren einmal in Südtirol, in Pinzon. Das ist die Gegend südlich von Bozen und das war gerade im Frühjahr und da durften wir die Apfelblüte miterleben. Wunderbar. Und da ist es uns wie Schuppen von den Augen gesprungen oder wie Feuer von den Augen, wie dort die Baumgärtner ihre Apfelbäume und Birnbäume beschneiden. Wissen Sie, so würde ich das nie zu tun wagen, denn dann würde ich glauben, da entsteht noch nicht einmal eine einzige Blüte, geschweige denn ein Apfel. Da standen nur noch so ein paar Gerippe im Felde herum. Und so machen es auch die Weingärtner, die dann hindurchgehen durch ihren Weinberg und die Reben radikal beschneiden. Und wenn sie einen besonders kostbaren Wein haben wollen, dann schneiden sie später auch Trauben heraus. Und dort gibt es ein Wort, das haben uns die Bauern dort gesagt, die Rebe muss zuerst weinen, ehe denn dann der köstliche Wein gewonnen wird, der ja in der Heiligen Schrift ein Bild der Gottesfreude ist und ein Bild von der Frucht des Heiligen Geistes, von der wir so wunderbar im Galaterbrief lesen. Der Herr Jesus möchte ja gerne, dass wir Frucht bringen, die Frucht des Heiligen Geistes. Und deshalb beschneidet er uns oft so radikal, dass wir weinen müssen. Die Rebe muss zuerst weinen. Wir lesen dazu das bekannte Wort aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Also er ist nicht zufrieden mit ein wenig Frucht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Denn dieses Wort Gottes ist ja ein Wasserbad für uns, ein Wasserbad für die tägliche Reinigung. Und auch wenn wir das nicht alles behalten, was wir hier hören, es ist ja gut, wenn man in einem Tonband das alles noch einmal nacharbeiten kann, wir werden jedenfalls durch das Wort Gottes gereinigt. Dessen dürfen Sie gewiss sein. Wenn wir es aufnehmen mit einem willigen und reinen Herzen und es mit dem Glauben vermischen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet denn am Weinstock. Also auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Gar nichts. Und dazu muss der Herr in seiner Liebe und Geduld uns reinigen, läutern und heiligen und beschneiden. Und das sind oft einschneidende Maßnahmen, die dann über uns ergehen. Denn er hat ein Ziel. Er will uns herrlich und schön machen. Sehen Sie, dazu ist auch das Wasserbad im Wort nach Epheser 5 da, dass wir uns täglich reinigen in diesem Wort Gottes. So wie die Priester sich gereinigt haben zwischen dem Opferaltar, ehe sie denn ins Heiligtum hineingingen und dort den Weihrauch der Anbetung darbrachten, reinigten sie sich in jenem großen Waschbecken. Und das Ziel des Herrn Jesus nach Epheser 5 ist es, dass er uns einmal ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas seinem Gott und Vater verherrlicht und schön und vollendet darstellen will. Mit den Worten, siehe Vater, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und das wird er tun. Dazu reinigen und heiligen uns die Hände Jesu. Dazu ist auch das Geschehen bei der Tempelreinigung, das ja zweimal geschehen ist nach den Evangelien, ein Bild. Denn auch wir als die Gemeinde sind das Haus des lebendigen Gottes, die Behausung Gottes im Geist. Sehen Sie, es wird in unseren Kreisen viel gesprochen von dem Preisrichterstuhl des Herrn Jesus Christus. Ich gebrauche das Wort gar nicht gerne. Denn es ist ja nicht nur davon die Rede, dass diejenigen, die im Dienst für Jesus Gold, Silber und edle Steine gebaut haben, wertbeständiges Material, Lohn und Lob und Kronen empfangen werden, sondern es ist auch davon die Rede, dass wir empfangen werden, für all das, was wir getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und dass, wenn wir im Dienste Jesu Holz, Heu und Stoppeln gebaut haben, Potjemkinsche Dörfer, damit man schneller einen Erfolg sieht, dass wir dann dieses Werk verbrennen lassen müssen vor seinem Richterthron. Wir müssen das ganz ernst nehmen. Eines ist gewisslich wahr, wer wiedergeboren ist durch den Geist des lebendigen Gottes, wer ein Kind Gottes ist, wird niemals mehr verloren gehen. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für solche, die in Christo Jesu sind. Aber dieser Richterstuhl des Christus, vor dem wir alle einmal gestellt werden, wo wir Rechenschaft ablegen müssen für alles, was wir getan und geredet haben, ist ein letztes Mittel der Reinigung. Und selbst wenn das für mich zu einer einzigartigen Blamage führen würde, würde ich dies bejahen, denn es gibt keinen anderen Weg zu unserer endgültigen Vollendung. und dazu, dass er uns ohne Flecken und Runzeln und ohne dergleichen etwas vor Gott, seinem Vater, darstellen kann. Ein letztes. Sie haben sicher schon einmal ein Buch gelesen oder Bilder gesehen vom sogenannten Schweißtuch von Turin. Heißt ja, wenn man es in einem Negativ fotografiert, plötzlich ein Gekreuzigter zu sehen, wirklich mit Wunden in der Seite, in den Händen und sogar am Haupt wie von einer Dornenkrone. Und man hat jetzt nachgewiesen, dass das Gewebe tatsächlich, was man lange abgestritten hat, aus der Zeit Jesu stammt. Es gibt Forscher, katholische Forscher und auch andere, die da meinen, dass die unerhörte Energieentladung bei der Auferstehung sich niedergeschlagen habe in jenen Leinenbinden, die bei der Mumifizierung Jesu um ihn gelegt worden waren. Lassen wir das. Ein solches Bild Jesu brauchen wir nicht. Mag es sein, wie es immer sein mag. Wir haben das Wortbild. Und da erstrahlt uns der Christus in allen seinen Facetten, in allen seinen Ämtern, Berufen und Eigenschaften, in all den Charakterzügen und Wesenseigenschaften Gottes, in einer so wunderbaren Weise, dass wir ein vollendetes Bild Christi haben, so wie er war auf Erden und so wie er ist, zur Rechten Gottes und so wie er wiederkommen wird. Und deshalb sind wir solche, die sich freuen über Gottes Wort, wie jemand, der eine große Beute findet. Und diese Freude möchte ich Ihnen gerne wünschen. Was war eigentlich das letzte Bild der Jünger, das Sie hatten? Ich hätte ja, wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, einen begabten Maler geholt, der Jesus noch einmal in jenen 40 Tagen gemalt hätte, wie Rembrandt oder ein anderer. Rembrandt ist ihm sicher sehr nahe gekommen, vielleicht am nächsten von allen Malern. Fotografieren konnten sie ja noch nicht. Petrus hätte das ganz gewiss getan. Was war das letzte Bild? Er hat ein letztes Bild hinterlassen. Das hat diese Apostel, die in alle Welt hinausgingen, geprägt. Das hat sie begleitet in ihrem Herzen, in all den Drangsalen, in all den Nöten, in all den Leiden, ja sogar bis ins Martyrium. Da lesen wir in Lukas 24, ab Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Wie der hohe Priester, denn nunmehr ist er nicht mehr nur der Prophet in der Gleichheit Moses, nunmehr ist er für die ganze gegenwärtige Weltzeit und für seine Gemeinde der Erstlinge, der hohe Priester, der sie Tag vor Tag vor dem Thron des lebendigen Gottes vertritt, der immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Und da sahen sie noch einmal die Nägelmale in seinen Händen. Und er hat sie gesegnet, sicherlich im Sinne des Segens, des Priestersegens aus dem alten Bund. Jahweh segne dich und bewahre dich. Jahweh lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Jahweh wende dir sein Angesicht huldvoll zu und gebe dir Frieden. Dieses Bild haben sie mitgenommen. Während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, Gott lobend und preisend. Hier scheidet Jesus von ihnen und von Israel wie der hohe Priester, der zu Yom Kippur, dem Tag der Sühnung und Bedeckung, dem großen Versöhnungstag, in das Allerheiligste hineingeht. Und Jesus ist ja wirklich in das Allerheiligste des unzugänglichen Lichtes Gottes eingegangen. Und so wie der hohe Priester aus dem Allerheiligsten nach dem vollbrachten Opfer wieder herauskam und die Söhne Israels mit dem Schem Yahweh, mit dem Namen Yahweh segnete, so wird Jesus wiederkehren für sein Israel mit segnend erhobenen Händen, und sie werden ihn dann schauen, den sie durchbohrt haben, und er wird seine Hände, seine rechte Hand auf sie legen und wird ihre Wunden heilen, die Wunden, die er ihnen geschlagen hat. Er wird sie heilen und verbinden. 1. Mose 39, 6. Das soll der Schlusspunkt sein. Im Gleichnis Josefs, der ja ein großes Vorbild für den Christus war, und Pharao überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs. Wir dürfen sagen, der Vater überließ alles. Das ganze Weltenall der Hand Jesu und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Angesicht. In deine Hände eingegraben sind die Geschicke, die wir haben. Doch auch dein Heilsvolk Israel ist unauslöschlich eingezeichnet mit allem, was sich je ereignet, in deine Hand, Immanuel. Wir sind von deiner Hand umschlossen. So können kühn und unverdrossen der Zukunft wir entgegengehen. Im Schatten deiner Hand geborgen erwarten wir des Reiches Morgen, da du uns wirst zu dir erhöhen. In Gottes Hand ruht die Gemeinde. Doch wehe jedem Christusfeinde, der in die Hände Gottes fällt. Der Herr streckt furchtbar sie entgegen dem, der auf dunklen Sünden wegen sich wider ihn zum Kampfe stellt. Die Rebe muss der Winzer schneiden. Sie muss aufs Erste vieles leiden, damit sie gute Früchte bringt. So reinigen des Meisters Hände, die sein sind, dass er sie vollende, damit des Geistes Werk gelingt. Du königlicher Herr von allen, lass nicht in Menschenhände fallen, die du für deinen Gott erwarbst. Du hast sie ja vor Ewigkeiten erwählt zu höchsten Herrlichkeiten, erlöst auch, als du für sie starbst. Bald wird sich alles dunkel wenden, wenn du mit den durchgrabenen Händen die Wunden deines Volkes heilst. Sie werden weinend dich erkennen und liebend deinen Namen nennen, wenn du in Herrlichkeit erscheinst. Amen.